Dieser Podcast wird dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Hallo Michael.
Hallo Stefan.
Die mentale Anstrengung in diesem Job als Bundesliga-Trainer muss ja wirklich unfassbar enorm sein. Wie hat die sich bei dir geäußert?
Naja, bei mir war es jetzt ganz speziell zum Beispiel so, die sozialen Medien kamen auf, die waren ganz neu. Etwas wie Shitstorm kannte man noch gar nicht. Ich kann mich erinnern, dass irgendjemand mal mein Profil angenommen hatte. Ich glaube bei Twitter und glaube zeitgleich vielleicht auch bei Facebook. Das waren so die ersten Sachen, die hier aufkamen. Und dann wild in die Weltgeschichte losgeschrieben haben, mit meinem Konterfei und mit meinem Namen. Das fanden alle Journalisten drumherum eigentlich eher lustig. Und ich dachte, ja, wenn Matze Knob als Michael Oenning irgendwo auftritt, finde ich das auch lustig. Kann ich mich darüber auch wahrscheinlich sogar kaputt lachen. Da weiß aber jeder, das ist Matze Knob. Und es ist halt nicht Michael Oenning, der da schreibt oder redet. Das war aber eben der Fall. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann in Amerika über einen Anwalt versuchen musste, Twitter mehr oder weniger den Account zu schließen. Das hat aber sehr lange gedauert. Und es war überhaupt kein Verständnis dafür da. Man hat im Gegenteil, ich bin dann noch angefeindet worden, wie das denn sein könnte, wie man denn so empfindlich sein könnte. Das gibt's doch gar nicht. Aber es vermischte sich halt alles Realität und Lüge, aber zumindest diese ganzen Diffamierungen, die dann da gelaufen sind, die waren natürlich eine Katastrophe. Ne? Also ich kann mich erinnern, da war eine Geschichte. Ich schneide Peter Neururer die Haare. Der hatte eine Phase, wo er sehr viele Spiele gewonnen hat und ist dann nicht zum Friseur, weil ich auch lustig fand. Aber ich war weit davon entfernt, ihm die Haare zu schneiden, nur weil wir gegeneinander spielen. Aber das waren eben genau diese Dinge. Heute kennt man das sehr gut, kann das einordnen. Man hat eine Medienkompetenz, die gab es damals nicht. Und das alles führte dazu, dass man mehr oder weniger in diese Tretmühle hineinkam. Es ist dann schon medial sehr, sehr unter die Gürtellinie gegangen. Und dann habe ich für mich einfach überlegt, will ich das überhaupt? Ist das ein Teil von mir? Muss ich das machen oder nicht? Es hat sich nicht gebessert.
Was hat das mit dir als Mensch gemacht?
Ja, es hat zumindest Einfluss gehabt natürlich auf all die Dinge, die man sagt. Und ich habe dann angefangen zu überlegen, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen? Ne? Wo halte ich mich fern, wo halte ich es nicht fern? Für mich war später auch ein Segen, dass ich zum Beispiel in Ungarn und in Griechenland viele Dinge gar nicht verstehen konnte, weil ich sie gar nicht lesen konnte und dementsprechend gar nicht verstehen konnte. Und es war wunderbar, dann mehr oder weniger im Gespräch mit jemandem zu sprechen, wo ich gar nicht wusste, ob der mir wohlgesonnen war oder nicht. Einfach ganz normal miteinander gesprochen. Und das hilft dann auch. Und das zeigt auch, dass es auch nicht die Bedeutung hat. Ne? Also es gibt ja viele Bereiche und ich glaube auch in letzter Zeit wieder ist die Gefahr groß, dass viele meiner Kollegen ihren Job verlieren, weil sie medial mehr oder weniger rausgeschrieben werden und gar nicht so sehr, weil sie Einfluss nehmen auf das, was auf dem Platz passiert.
Und wie hast du es in deiner Trainerlaufbahn gehandelt dann in solchen Situationen? Wie lädst du also deine mentalen Akkus wieder auf?
Gut, ich habe eine Reihe von Hobbys. Jeder muss so seine Strategien entwickeln. Ich bin da auch nicht jemand, der da jetzt stundenlang versucht, dann in irgendwelchen Artikeln dann irgendwie noch rauszufinden, wie man über jemanden denkt. Ich habe wirklich angefangen zu überlegen, was kann ich persönlich beeinflussen? Worauf muss ich mich konzentrieren und was lasse ich einfach rechts liegen? Weil ich kann das eh nicht machen. Das kriegt eine unglaubliche Eigendynamik. Und ich habe es anders verarbeitet. Ich habe dann in der großen Zeit, wo ich dann nicht gearbeitet habe, ich ein Buch geschrieben, für mich aber ein Roman, weil ich ja auch Deutsch studiert habe. Ich wollte gerne mal gucken, ob ich das hinkriege. Habe dann für mich entschieden, das zu tun und habe dann tatsächlich auch mal so über die letzten 14 Tage eines Trainers geschrieben, der genau in so eine Mühle, in so einen Punkt kommt. Was kannst du dann noch beeinflussen, noch nicht? Wie kommen die Dinge? Wie setzen sich zusammen? Und das war dann für mich dann war das Thema auch für mich durch. Und bis heute muss ich sagen, dass ich in allen Stationen danach eigentlich überhaupt nicht mehr das Problem damit hatte, dass ob ich jetzt richtig oder schlecht behandelt worden bin, das berührt mich gar nicht mehr. In Griechenland sind wir nach einem verlorenen Europapokalspiel auf dem Platz noch alle entlassen worden. Das hatte dann eine besondere Note, dass der Präsident runterkam, sagt alle weg. Ja, dann ist das halt so. Dann sind wir alle weg.
Das ist ja die krasseste Form der Freistellung.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Ja.
Und das Buch, den Roman, den du geschrieben hast, war das mehr eigentlich ein Tagebuch für dich? Weil ich glaube, es ist nicht veröffentlicht worden, oder?
Es ist noch nicht veröffentlicht worden, nein. Nein, das war auch kein Tagebuch. Nein, es ist ein fiktiver Roman. Also es ist wirklich fiktiv. Es hat nichts mit, es ist nicht autobiografisch. Ich will nicht ausschließen, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich erlebt habe, die ich verarbeitet habe. Aber es ist einfach ein Roman über die Möglichkeit, wie es aus der Binnenansicht, was so alles passiert, was ich gerade versucht habe zu erklären, was man beeinflussen kann und nicht beeinflussen kann und wie Dinge sich dann zusammenfügen, bis es dann irgendwann entweder passt oder nicht mehr passt. Also ich habe aber beides erlebt. Also ich habe ein paar Mal es geschafft, Dinge wieder hinzubiegen. Ich bin aber auch schon abgestiegen. Insofern glaube ich, macht dich das dann auch nur noch kompletter, wenn du wirklich beide Seiten schon mal gesehen hast.
Also hat die Leserschaft noch Hoffnung, dass es den Roman irgendwann geben wird von Michael Oenning?
Also ich kann mich erinnern, also vor 10 Jahren mehr oder weniger, da hat man immer Bedenken gehabt und hat gesagt, wenn du das jetzt veröffentlichst, vielleicht unter deinem Namen, das könnte dir doch schaden. Und ich sage, nein, ist doch ein Roman. Ja, aber man glaubte nicht, dass die Bereitschaft da ist, das auch als Roman aufzufassen, wie auch immer. Da hätte ich natürlich sagen können, gut, dann mache ich es als Pseudonym. Aber das war mir alles zu doof, weil es ist ja ein Teil von mir. Ich habe ja was geschrieben und es ist ja auch mein gutes Recht. Also jeder Mensch, der ein Buch schreibt und der ein fiktives Buch schreibt, kann für sich in Anspruch nehmen, dass es etwas geistig-schöpferisches war. Vielleicht reitet es mich nochmal, vielleicht werde ich es mal irgendwann veröffentlichen. Und mal sehen, ich bin noch nicht entschieden, aber warum eigentlich nicht? Ich habe es ja schließlich irgendwie in Ungarn vollendet. Irgendwann vor 4, 5 Jahren war es dann durch. Und es war eine große Befreiung für mich auch.
Hast einen Titel schon?
Ja, Arbeitstitel. Aber das sind
alles. Auch Arbeitstitel hast du im Kopf.
Ja, wir werden sehen.
Ja, okay. Wir werden schauen, ob das noch passiert. Dann kurz noch zum Abschlussthema. Denn praktisch allen Fußballlehrern stelle ich dir eine Frage, weil wir wollen natürlich als Amateurtrainer auch immer wissen, ja, wie arbeiten die Bundesliga-Coaches, gerade wenn es zum härtesten Teil der Vorbereitung geht. Ich habe gestern Hit-Training gemacht, Dr. Tabata. Hochintensives Intervalltraining natürlich eine Woche vor dem Rückrundenstart, also nochmal Gas gegeben. So, deshalb, was ist deine härteste Übungs- oder Spielform in deinem Trainerrepertoire, lieber Michael?
Also ich kenne natürlich auch eigene Erfahrungen, ich bin ja noch nun alt genug. Ne? Also es gab natürlich viele Willensübungen, also wo man dann wirklich versucht hat, eigentlich die Spieler nur dazu zu bringen, einmal mehr oder weniger an die Grenze zu gehen oder drüber teilweise auch. Gab immer diese wilden Übungen, wie die Gruppe läuft und zwei müssen vorne weg und hinten wieder anschließen über 400 Meter. Also völlig sinnlose Geschichten, aber das meine ich gar nicht. Aber ich bin auch als Trainer eigentlich, habe ich sehr, sehr selten so eine Art Straftraining gemacht, weil ich da nicht von überzeugt bin. Es gibt aber eine Übungsform, da spielt man auch über den ganzen Platz und zwar 7 gegen 6 plus 1. Das heißt, 7 Mann spielen gegen 6, die in der Defensive sind, plus Torwart, auf die Mannschaft zu. Die andere Mannschaft lässt in der gegnerischen Hälfte einen Spieler stehen. Sollten sie, also die Unterzahlmannschaft, den Ballbesitz kommen, müssen sie mit dem flachen Ball, also keinen Flugball, wie auch immer, mit dem flachen Ball erreichen. Passiert das, kommt genau der Umschaltmoment, müssen die anderen zurück. Dann muss die angreifende Mannschaft einen stehen lassen. Das wird also zum 7 gegen 6 plus 1, wird dann wieder ein 7 gegen 6 plus 1. Einer muss stehen bleiben. Sollten sie ein Tor erzielen, fängt die Mannschaft hinten am eigenen Tor, die Unterzahlmannschaft, wieder an. Die bekommen dann den Ball. Heißt also, die 7 müssen sofort sehen, dass sie sofort zum Mann gehen und gegenpressen. Wenn das gelingt, ist das super, dann kann man auch Tore schießen. Aber in dem Moment, wo natürlich der Pass rausgeht, wenn sie es schaffen, diese Pressinglinie zu durchbrechen, dann müssen sie laufen. Und das kann mitunter auch ganz schön anstrengend sein. Und das geht dann je nach Ermessen, wenn es gut gespielt, vielleicht mal 2,5 Minuten, kann auch mal 3 Minuten gehen. Aber das ist schon auf Dauer gesehen sehr hart. Es führt aber dazu, dass ich im Grunde genommen immer auch unter hohen Pressing-Anforderungen eben versuche, die Intensität nicht zu verlieren, weil sonst muss ich den langen Weg gehen.
Genau, sag gerne noch 2, 3 Details. Warum nimmst du als Spielfeld das gesamte Spielfeld, 2, 3 Minuten Belastung hast du angedeutet, wie viele Wiederholungen machst du etc.?
Das gesamte Spielfeld, gut, man kann es auch von 16er zu 16er machen, das hängt immer, aber eigentlich deswegen einfach auch damit die Strafe dementsprechend, das Strafe ist ein hehres Wort, ne, aber klar ist, so ist es im richtigen Spiel natürlich auch, wenn die Mannschaft schafft, den Mittelstürmer zu erwischen und der kann den Ball festmachen und wir müssen nachrücken im Grunde genommen, dann muss es schnell gehen, dann muss ich auch diesen Weg gehen. Aber dieses Bewusstsein, dass ich also entscheiden muss vorne, sicheres Passspiel im Grunde genommen, auf die Situation zu spielen, dass ich zum guten Abschluss komme. Die hilft mir natürlich, weil ich dann im Hinterkopf habe, ich darf da keinen Fehler machen. Also muss sehr passsicher sein. Wenn ich den Fehler mache, es kann ja auch sehr wild werden. Es kann natürlich auch dazu führen, dass der Pass in die gegnerische Hälfte geht, alle rücken raus, die gewinnen den Ball sehr schnell zurück, spielen ihn wieder zurück. Dann kommt diese Hin- und Herbewegung. Dann haben wir genau das, was wir im Fußball immer sagen, Gegenpressing entsteht natürlich genau aus diesen Geschichten. Und sie werden provoziert im Grunde genommen, dass wir jetzt, natürlich steht nie ein Spieler im Abseits mehr oder weniger in der gegnerischen Hälfte, aber das ist einfach der Zielspieler und dann muss man halt sehen, dass man da hin und her kommt. Es ist eine Übungsform. Spieler machen es eigentlich ganz gerne, weil sie natürlich dann auch lernen, in Überzahl ruhiger und sicherer zu sein. Ist natürlich auch etwas, was man öfter mal hat, wenn eine rote Karte im Spiel vorkommt, wie gehe ich dann damit um? Dass man dann versucht, eben genau das zu machen, dass man ballsicher ist, durchspielt, auf die Situation wartet und um dann Tore zu machen.
Hast du da zufällig Aufzeichnungen dazu schon mal gemacht?
Ja, klar gibt es dazu Aufzeichnungen, sondern relativ einfache Spielformen. Also klar.
Super, perfekt. Ja, wäre die Frage. Könntest du die uns unseren Premium-Supporters Hörern zur Verfügung stellen?
Ja, sicher, das ist ja kein Geheimnis.
Aus deiner Feder ist natürlich nochmal was anderes, wenn es ein Bundesliga-Trainer macht, als wenn man das selbst aufzeichnet.
Das ist ja klar. Aber das können wir gerne verhackstücken, das kriegen wir hin.
Das ist sensationell. Ja, wunderbar. Also, dann kommt alle schnell in den Premium-Supporters Club, dann kriegt ihr exklusiv auch die Übung von Michael Oenning. Es sind auch viele andere Übungen noch dabei. Fuad Kilic hat uns eine Übung zur Verfügung gestellt. Trainingspläne gibt's, Torwarttrainer Philosophie VfL Wolfsburg, Pascal Vormann gibt es exklusiv für Premium-Supporters Mitglieder. Der Vorbereitungsplan von Jan Regensburg, von Oskar Corrucciano ist mit dabei. Also gibt sehr viel von den Fußballlehrern, was ihr dann per Mail an info@inkopfdestrainers.de dann auch bestellen könnt. Dann sind wir am Ende. Kurzer letzter Ausblick in die Glaskugel. Welches Projekt wird dich noch reizen als Coach?
Ach, reizen tut mich noch eine Menge. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich noch gebraucht werde. Insofern, ich weiß es gar nicht. Es ist alles möglich. Also ich entscheide, ich bin jetzt in einem Alter, wo man tatsächlich auch entscheiden kann, was mache ich, was möchte ich gerne machen. Und es könnte durchaus noch mal ins Ausland gehen, könnte aber auch vielleicht sein, dass ich noch mal nach Deutschland gehe. Vielleicht stelle ich mich sogar noch mal wieder hinter irgendjemanden, wenn ich das gewisse Alter erreicht habe. Wir werden sehen.
Ach, sogar Co-Trainer wäre noch mal eine Möglichkeit?
Warum nicht? Also ich sehe da immer Hermann Gerland, der auch ein sehr erfolgreicher Trainer war, der dann irgendwann später dann irgendwann sich da auch nochmal wieder oder Peter Hermann sowieso auch, der auch mein Co-Trainer war, finde ich immer tolle Beispiele, dass man tatsächlich auch später noch sehr, 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 sehr gut helfen kann, unterstützen kann, weil man einfach einen ganz anderen Blick auf den Fußball hat, wahrscheinlich ein bisschen gelassener ist und dementsprechend das auch machen kann. Aber das ist jetzt nicht meine erste Prio, aber es ist zumindest ein Denkmodell für die Zukunft auch.
Auch gerade die Ruhe, die du ansprichst, ja, sieht man wieder, als jetzt Friedhelm Funkel beim ersten FC Kaiserslautern übernommen hat, in welcher Ruhe, Gelassenheit, der auch nach einem 4-0-Sieg für den Gegner seine Pressekonferenzen gibt. Also diese Erfahrung ist mit nichts aufzuwiegeln. Also ja, würde mich sehr freuen, wenn wir dich bald wieder an der Seitenlinie dann sehen als Cheftrainer oder vielleicht sogar Co-Trainer, finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz. Also ganz, ganz lieben Dank, lieber Michael Oenning, dass wir dir so ausführlich weit über eine Stunde sogar in den Kopf des Trainers schauen durften. Danke für deine Zeit, war extrem spannend. Ich hätte noch weiter reden können mit dir, also danke vielmals.
Sehr, sehr angenehm, vielen, vielen Dank.
Danke dir, alles Gute und hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Mach's gut, tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de